Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wir haben das schöne Lied gesungen, Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir. Wenn du heute Morgen über das nachdenkst, eins, zwei, geht's jetzt? Gut, das ist wichtig, dass man online ist, dass man verbunden ist, ja, dass man was ankommt, wenn man was weitergibt. Ja, wenn du heute Morgen über das nachdenkst, was prägt dein Leben? Was fällt dir dann ein? Woher kommen deine Glaubensüberzeugungen? Kommen die aus der Quelle des Lebens? Im Allgemeinen sagt man, das Umfeld des Menschen prägt seine Glaubensüberzeugungen. Und deshalb müssen wir uns immer wieder ganz neu auf neutralen Boden der Heiligen Schrift hineinstellen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir zusammenkommen in unseren Versammlungen und eine Quelle betrachten, die neutral in der Hinsicht ist, weil sie nicht irdisch ist, weil sie nicht menschlich ist, sondern eine göttliche Quelle hat. Das Bibellesen, das Bibelstudieren aus der Bibel vorgelesen und das aufzunehmen, ist deshalb so wichtig, weil es unser Denken von Gott her verändert. Und das ist so wichtig, denn nur Veränderung in unserem Denken kann auch unser Leben verändern. Wenn sich dein Denken nicht verändert, wird sich auch dein Leben nicht verändern. Wir schlagen den Bibeltext heute auf. Wir betrachten ja gemeinsam gerade Epheser 6, schon die Verse 10 bis 13. Und ich habe euch schon gesagt, das wird eine längere Zeit sein, dass wir diese drei Verse uns betrachten oder diese vier. Es ist in dieser Serie Leben im Licht, wo wir uns das erarbeiten, was Paulus uns wiedergeben möchte. Und Paulus, ist es sehr, sehr wichtig, dass die Christen das niemals aus dem Sinn, niemals aus den Augen vergessen dürfen, was er uns hier schreibt. Und wir lesen Epheser 6, die Verse 10 bis 13. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganzen Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganzen Waffenrüstung Gottes, damit ihr an den bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Wir hatten schon gesehen, wir haben mal über dieses Wort nachgedacht schließlich und wir haben einen Überblick bekommen über das ganze Epheserbrief und über die dringliche Angelegenheit, die Paulus den Christen damit konfrontiert hat, was sie nicht vergessen dürfen, dass wir in einem Kampf stehen. Wir hatten uns das letzte Mal über Heiligung Gedanken gemacht. Es gibt nur diesen einen einzigen Weg, wie dieser Kampf erfolgreich geführt werden kann. Und heute wollen wir uns auf die Erklärung besinnen, die Paulus uns gibt, wenn er in Vers 12 sagt, denn unser Kampf ist nicht. Und es ist interessant, dass Gottes Wort gibt uns immer Gründe an, warum Gott möchte, dass wir dieses oder jenes tun. Und im Christentum müssen wir einfach das wissen, dass das Christentum anders ist, als wie Werke hier auf Erden, als wie menschliche Werke in Vereinen oder Politik, als in Sekten oder auch in menschengemachten Religionen. In den Kreisen wird manchmal einfach nur blinder Gehorsam gefordert. dass du einfach nur gehorchen sollst. Alles andere ist nicht wichtig. Aber uns Christen wird mitgeteilt, was wir tun sollen. Aber uns wird auch gesagt, warum wir so handeln sollen, wie Gott es möchte. Und das ist eben interessant, dass wir das in der Bibel immer wieder sehen. Wenn du die gesamte Schrift betrachtest, dann wirst du immer wieder feststellen, dass Gott uns immer wieder aufzeigt, weshalb wir bestimmte Schritte gehen sollen. Und diese Verse heute Morgen stellen uns aber auch vor einem unpopulären, einem auffallende Aussage gegenüber. Und du wirst dich vielleicht fragen, ja, muss ich mich im 21. Jahrhundert wirklich damit beschäftigen, was die Bibel über den Teufel und dessen Fürstentümer und Gewalten zu sagen hat? Ist das nicht schon zu alt, zu abgestaubt? Aber wer so denkt, der ist alles andere, aber kein Realist. Dann bist du im Zeitgeist gefangen und das, was dich umgibt, prägt dein Leben und deine Glaubensüberzeugungen. Und wenn ich dich frage, was ist denn eigentlich das Hauptproblem dieser Welt in diesem Augenblick, was würdest du sagen? Was ist unser Problem? Wir haben Staatsmänner, die treffen sich regelmäßig, um Probleme anzugehen. Die werden Konferenzen abgehalten. Es werden Friedensverhandlungen abgehalten. Und was ist das Resultat? Eine Friedensverhandlung wird zerschlagen mit der anderen und ein Unglück kommt wieder mit dem nächsten. Es wird keine Lösung gefunden für die Probleme in unserer Welt. Die Welt hat die Ursache all ihrer Probleme nicht verstanden. Die Welt kann nicht sagen, was wir tun sollen, damit wir unsere Probleme loswerden. Die Welt kann durch ihre Politik und durch ihr Handeln vielleicht die Symptome lindern, dass es weniger Hunger und Not auf Erden gibt. Aber es ist offensichtlich, dass die derzeitige Weltordnung vom Teufel und nicht von Christus beeinflusst wird. Und deshalb finden wir uns auch in einer Situation, wo wir keine Sicherheit und keine begründete Hoffnung finden. Und wenn ihr in die Nachrichten schaut, dann seht ihr diese Hoffnungslosigkeit, die uns darin widergespiegelt wird. Die christlichen Kirchen heutzutage sollten eigentlich als Kernaufgabe Gottes Heilsmittel lehren, die Quelle seiner Kraft lehren und nicht ihre Kraft und ihre Zeit damit vergeuden, Dinge zu sagen, die auch Politiker sagen können. Dinge Stellung zu nehmen, wenn es um Kriege oder um Bomben oder sowas geht. Das ist gar nicht die Aufgabe der christlichen Kirchen. Auch wenn es zeitgemäß und populär erscheint, auch wenn ich heute Politiker erwähnen würde oder Regierungsprobleme erwähnen würde, dann würde sie sagen, oh, das ist eine Up-to-Date-Botschaft. Ist es nicht, weil das gar nicht die Aufgabe von den Kirchen ist. Und dennoch wird sehr viel Zeit darauf verwendet. Was ist denn die Aufgabe der Gemeinde? Die Aufgabe der Gemeinde ist, bis zur Wurzelursache der Problematik vorzudringen. Was ist denn eigentlich das Problem hier auf Erden? Und deswegen habe ich die Predigt überschrieben, den Feind erkennen und bestehen. Und ich werde die Predigt in zwei Predigten aufteilen müssen, weil ich es nicht in einer untergebracht habe. Wir werden uns Gedanken darüber machen, was wissen wir über die Realität des Teufels, also die Tatsache des Konfliktes selbst, in dem wir hier auf Erden stehen. Wir machen uns Gedanken, was wissen wir über die Art seines Angriffes, also den Charakter des Konfliktes, in dem wir uns befinden, und was wissen wir über den Weg zum Sieg, über den die Bibel spricht. Die Realität des Teufels. Ich weiß nicht, wer von euch das mitgekriegt hat. Mitte Juni 2026, also vor 3 Monaten, hat die katholische Kirche in eine Umfrage in Auftrag gegeben, und zwar über die katholische Nachrichtenagentur. Und die hat weltweit, aber auch in Deutschland, Umfrage gestartet und wollte wissen, wie viele Menschen glauben noch an Gott oder an eine höhere Macht. Was denkt ihr? Wie viel Prozent sind das, die in Deutschland noch an Gott oder an irgendeine Art von höheren Macht glaubt? 2%, darf ich ruhig ein bisschen höher und zweistellig gehen. 25, ihr dürft noch höher gehen. 80 ist zu hoch, die Hälfte von 80. 40% der Menschen in Deutschland glauben, dass es irgendwas Höheres gibt, eine höhere Macht gibt. Dann haben sie die Frage gestellt, die uns heute interessiert, und die ist, wer glaubt an den Teufel oder an böse Mächte? Was schätzt ihr, wie hoch da die Prozentzahl war? 40, 60, 1, 10, 15? Ich sag's euch, 23%. Ein bisschen mehr wie die Hälfte von denen, was an Gott glauben, glauben, dass es einen Teufel gibt. Aber jetzt breche ich mal eine Lanze für die jungen Erwachsenen unter uns. Von den 18- bis 23-Jährigen glauben 35% an die bösen Mächte. 35%. Wenn du Erwachsener wirst, geht dieser Glaube scheinbar verloren. Also es ist nicht alles schlecht, was von der Jugend kommt, wenn wir das manchmal so sehen. Paulus lenkt in unserem Text den Blick erst einmal auf die Tatsache, dass wir in einem Konflikt selber stehen. Er beschönigt es nicht. Er sagt klipp und klar, dass wir einen Konflikt haben. Und er sagt, unser Kampf. Das Leben ist ein Kampf. Das haben wir heute Morgen gehört. Das Leben ist ein Kampf. Jeden Tag weißt du nicht, wie du diesen Tag überstehen sollst, wenn es zum nächsten Tag gibt. Wenn Paulus dieses Wort Kampf hier erwähnt in unserem Text, dann hat er dafür einen Wortstamm benutzt, das einen Ringkampf beschreibt. Obwohl es ihm eigentlich hier um eine Schlacht geht, benutzt er hier das Wort Kampf und meint einen Ringkampf. Und das ist sehr, sehr, sehr wunderlich. Wieso benutzt er dieses Wort? Warum Ringkampf? Paulus wählt dieses Wort, obwohl es eigentlich für Krieg im Griechischen viel bessere Worte gegeben hätte. Aber er benutzt Ringkampf. Und es hat eine Absicht dabei. Ein Ringkampf ist die intimste Form des Kampfes von zwei Menschen. Es gibt beim Ringkampf keine Distanz zwischen mir und meinem Gegner. Es wird mit Hand und Händen gekämpft. Und die Ringkämpfer, die schieben sich durch die Arena hindurch. Dieser Ringkampf ist ein persönlicher Kampf. Du kannst diesen Kampf nicht von außerhalb führen. Du musst ganz persönlich am Ort sein. Und dieser Kampf findet von Auge zu Auge statt. Und du brauchst damit, wenn du diesen Kampf bestehen willst, deinen vollen Einsatz. Du brauchst Kraft und Ausdauer, wenn du als Sieger vom Platz gehen willst. Und der Kampf ist erst vorbei, wenn der Gegner handlungsunfähig am Boden liegt oder aufgibt. Vorher ist dieser Kampf nicht zu Ende. Die Auseinandersetzung mit den unsichtbaren Mächten ist für Paulus kein abstrakter, entfernter Krieg, sondern Paulus weiß, dass es etwas ist, was fortlaufend und mit viel Kraft und persönliches Ringen erforderlich ist. Dass jeder Gläubige im Alltag direkt und hautnah von diesem Kampf betroffen ist. Jeder Gläubige, ohne Ausnahme. Deswegen ist es ein persönliches Ringen. Und Paulus bedient sich in Vers 13 dann auch noch mit anderen Begriffen. Er schreibt zum Beispiel, deshalb ergreift die ganzen Waffenrüstung Gottes. Warum? Damit ihr an den bösen Tagen widerstehen und stehen bleiben könnt. Paulus hebt die Heftigkeit und den Ernst und den Charakter des Konfliktes für uns hervor. Als Christ sind wir mit diesem Feind unwillentlich konfrontiert, auch wenn du diesen Konflikt nicht möchtest und wenn du ihn nicht suchst, du stehst in diesem Konflikt mittendrin. Wir müssen uns verteidigen, wir müssen ringen, wir müssen widerstehen, weil der Feind uns angreift und nicht, weil du das möchtest. Und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Dieser Krieg ist hier auf Erden, solange wir hier auf Erden leben, ist er unaufhörlich. Und wenn du vielleicht gedacht hast, du hast Anfechtungen, bevor du dich taufen lässt, weil du Zeugnis gibst, und ihr wisst, die Täuflinge hatten Anfechtungen, dann täuschst du dich, wenn nach der Taufe die Anfechtungen weg sind. Die werden auch hinterher existieren. Und du musst, wenn du einen Kampf gewonnen hast, stehen bleiben können. Damit ist der Konflikt noch nicht zu Ende. Der endet erst damit, wenn wir gestorben sind oder wenn der Herr vorher kommt. Vorher endet dieser Konflikt nicht. Jeder Christ, der sich nicht eines Kampfes oder eines Konfliktes in einem geistlichen Sinne, will ich wohl anmerken, bewusst ist, ist ein Christ, der hoffnungslos dem Teufel schon unterlegen ist, wo der Teufel über ihn schon gesiegt hat. Die Schwierigkeit in dieser Welt ist, sich auf den Beinen zu halten, stehen bleiben zu können. Und wenn du dies nicht so empfindest, wenn du meinst, du hast gar keinen Konflikt, dann kann es nur sein, dass du entweder kein Christ bist oder dass du schon den Kampf verloren hast gegen den Teufel. Paulus möchte unsere Glaubensüberzeugungen, unser Wirklichkeitssinn, den du empfindest, neu entfachen und dich neu aufwecken. Und Paulus ist auch nicht der Einzige, der uns da wachrütteln will. Wir lesen in 1. Petrus 5, den Vers 8, und ihr dürft gar nicht den Finger noch da drin lassen. 5, Vers 8 schreibt Petrus, seid nüchtern, wacht. Warum sollen wir nüchtern und wach bleiben? Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingen kann. Das ist der Grund. Das ist Realismus. Das ist das, wie Petrus und Paulus es empfinden, dass das real ist und deswegen soll man nüchtern und wach sein. Die Welt, alle Sekten und falschen Lehrer, ob das jetzt die christlichen Wissenschaft oder liberale Theologien sind, zielen immer darauf ab, zu behaupten, dass wir nicht aus einem Konflikt heraus befreit werden müssen, dass es keinen geistlichen Feind gibt, dass es ein Irrtum ist zu denken, dass wir in einem geistlichen Konflikt stehen. Man kehrt der Wahrheit den Rücken zu und man manipuliert die Wahrheit sogar. Sie wollen den Eindruck vermitteln, dass man sich zurücknehmen und dass man sich entspannen kann. Aber das ist nicht real. Nutzleser dieser Propaganda ist letztendlich nur der Feind. Es ist aber unsere große Lebensaufgabe und unser Auftrag, in dieser Realität stehen zu bleiben, zu bestehen zu können. Und Paulus und auch Petrus wollen unsere Gedankenwelt gegen den Feind aufklären und uns dadurch auch verändern. Und ich spreche heute zu jung und zu alt. Die jüngeren Geschwister, die sehen oftmals das Böse abstrakt, weil sie das in den Medien oder so irgendwie mehr wahrnehmen, vielleicht wie die Älteren. Aber sie sehen auch eine Verschlechterung der Weltlage. Die sehen, dass das heute schwieriger geworden ist, ja, im Wohlstand zu leben, wie es vielleicht früher gewesen ist. Die merken, dass da was im Umbruch ist und dass die Welt in ihrer Lage momentan mehr zerbrechlich ist und empfindlicher ist als früher. Und die älteren Geschwister, Die erfahren oft die Resignation im Alltag. Ein Kampf mit dem anderen und wieder eine Niederlage. Und sie werden verbittert und enttäuscht von den Umständen und von den Menschen, die um sie herum sind. Aber beide, jung als wie auch alt, müssen die biblische Realität ernst nehmen und das Ziel muss sein, aus der geistlichen Gleichgültigkeit aufzuwachen. Das Ziel muss sein, den Ursprung unserer Probleme zu erkennen. Woher kommen Streit, Respektlosigkeit und Leid in deinem Leben? Wir müssen als Ziel haben, dass wir widerstandsfähiger werden können. Wir müssen lernen, nicht nur für dich allein, sondern gemeinsam, jung und alt, in diesem Kampf zu stehen. Und da sagt die Bibel uns ganz klar, durch den Glauben oder im Glauben können wir leben. Und jetzt schauen wir nochmal in 1. Petrus, wir haben noch den Finger drin, 5. Kapitel, wir haben Vers 8 lesen und lesen den Vers 9. Da schreibt Petrus, dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Dem widersteht durch den Glauben. Da ihr wisst, dass die gleichen Probleme ein jeder Einzelne von uns als Bruder und Schwester auch durchmachen muss. Und wir sollen lernen, das gemeinsam durchzustehen, indem dass wir auch füreinander eintreten im Gebet und füreinander auch eintreten in praktischer Hilfeleistung. Und dann lesen wir den Vers 10. Und da schreibt Petrus, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Das ist interessant, dass Petrus genauso argumentiert, wie es eigentlich Paulus macht. Paulus nimmt nur andere Worte. Paulus sagt, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist eure Berufung. Das ist euer Auftrag als Christen. Darin müsst ihr zunehmen, darin müsst ihr stark werden. Daran hat uns Gott berufen in seine Herrlichkeit. Und gleichzeitig befähigt uns Gott auch, dass wir diesen Kampf kämpfen können. Und bei Paulus heißt es einfach, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt. Also Gott rüstet uns aus. Der nächste Gedanke, der Wesenszug des Konfliktes. Der biblische Standpunkt unterscheidet sich hier maßgeblich von allem, was wir sonst in dieser Welt kennen, weil die Bibel kein Buch von Menschen ist, sondern ein Buch, das uns da Gott selber gegeben hat, weil die Bibel Gottes offenbarte Wahrheit für uns Menschen beinhaltet. Es dringt tief hinab, es dringt bis an die Wurzeln all unserer Probleme hinab, wenn wir uns die Mühe machen, das zu ergründen. Und niemand in dieser Welt als nur der Christ kann diese Welt verstehen, weil sie niemand aus dem Licht Gottes verstehen kann, als nur der, der in dem Licht eingeweiht ist, der das Licht liest. Aber du kannst das nur, wenn du diese wichtige Lehre der göttlichen Botschaft für dich selber als Wegweisung akzeptierst. Wenn du das nicht tust, dann nützt dir das nichts. In unserem Text lese ich 11 und 12 nochmal. Damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Damit sind diese Fakten, was dir die Schrift gibt, sind diese Antworten, die dir die Schrift gibt, fest in deinem Gedanken verwurzelt. Wenn du dir die Welt und all ihre Not ansagst, weißt du, warum, damit und weshalb du diese Sachen so einordnen musst. Und falls nicht, hast du eine Mangelerscheinung und ein wichtiger Bestandteil des christlichen Glaubens fehlt dir, wenn dir nicht bewusst ist, mit welchem Feind wir es zu tun haben und wie unser Kampf ausschaut. Unser Kampf, sagt Paulus, ist nicht, und er benutzt dieses Wort nicht im negativen Sinne, nicht gegen Fleisch und Blut. Fleisch wird hier für die alte sündige Natur Adams gebraucht, die immer noch in uns wohnt, auch wenn wir Christen sind. Aber das Fleisch wohnt in uns noch. Und das Blut, da geht es um die menschliche Natur, der Sitz der menschlichen Seele, das Menschsein, die Menschheit oder das Wesen des Menschen. Damit ist das gemeint. Und die Grundsatzlehre, die sich daraus schließt, heißt einfach, der Konflikt, unter dem wir leiden, unter dem du jeden Tag leidest, ist nicht nur menschlicher Natur. Du magst vielleicht unter Menschen leiden, aber es ist nicht nur diese Natur, die dich das leiden lässt. Sondern sie ist viel, viel größer und damit auch viel, viel schwieriger, weil es nicht menschlich, sondern übernatürliche Problematik ist. Die Welt glaubt das natürlich nicht. Was sie glaubt, sind andere Dinge. Sie sind auch der Meinung, dass wir Probleme haben und dass die Probleme Ursachen haben, aber sie suchen in einer anderen Stelle. Zu der Zeit, als Paulus diese Gedanken geschrieben hat, und als die Gemeinden gründen wurde, lesen wir in Apostelgeschichten 17, was sie im Zeltlager auch durchgearbeitet hat, dass Paulus in Athen gewesen ist. Und als er diese Stadt angeschaut hat mit all ihren Tempeln, dann hat er gesehen, Mensch, die hatten ein Riesenproblem. Sie haben eine Vielgötterglaube. Eine Vielzahl an Altären. Und der Gedanke der Athener war, die Götter, die Kräfte, die Mächte haben einen so großen Einfluss auf uns Menschen, dass man am besten so handelt, indem man sich auf die richtige Seite der Götter stellt. Also du musst dich einfach nur auf die richtige Seite der Götter stellen, dann geht es dir gut. Es gibt auch den Animismus. Das ist ein ähnlicher Gedanke. Animismus, der Glaube an die Beseelung der Natur, wobei den Elementen der Natur ein Bewusstsein, eine Absicht, einen Willen zugedacht wird. Das ist ähnlich wie ein Vielgötterglaube. Und heute, wenn wir eine Naturkatastrophe erleben, dann kommt der Animismus wieder durch. Dann sagen die Menschen ja, die Natur hat sich gerecht, weil die Menschen die Natur ausgebeutet haben, hat sich die Natur jetzt am Menschen gerecht. Das ist aber Animismusdenken. Einige Zeit später kam im 17., 18. Jahrhundert die große Aufklärung von den Philosophen. Und auch später im 19. Jahrhundert kam nochmal eine Welle, wo es um den Fatalismus geht, also vom Geschick bestimmt zu werden, dass das Schicksal seinen Weg geht mit dir und du kannst nichts dran ändern. Und der Gedanke, dass der Mensch, der Glaube, ist eben gemeint, dass alles von einem Schicksal vorherbestimmt ist, dass du diesem Schicksal ausgeliefert bist und du eben nichts dran ändern kannst. Niemand weiß, was das Schicksal bestimmt hat. Das Schicksal und diese unsichtbare Macht hat einfach nur zugeschlagen und das ist unumkehrbar. So haben sich das die Philosophen zu der damaligen Zeit einfach ausgemalt. Und auch heute in der Astrologie sagen die Leute Ähnliches. Unter dem Einfluss von Sternen und Mächten zu stehen, kannst du dein Leben letztendlich die Sterne haben eine Macht, die auf dein Leben eingreifen, wo du dann nichts dagegen machen kannst. Entweder du stehst unter einem guten Stern oder unter einem schlechten Stern. So verstehen viele Menschen das. Und dann gibt es noch die Zeit der modernen Naturwissenschaft und die geprägten Menschen, die einfach denken, ja, wir sind eigentlich realistische Menschen. Wir sind diejenigen, die verstehen mit unserem Verstand, wie die Welt funktioniert. Das ist ein evolutionärer Humanismus, nennt man das oft. Und der Gedanke dahinter steht, dass der Mensch in der Lage ist, mit seinem Verstand alles zu regieren, alles zu kontrollieren und im Positiven beeinflussen. Das einzige Problem in der Welt ist der Mensch selber. Er ist eigentlich das Problem, weil er die Mitte, der Maßstab ist. All unsere Probleme seien auf das Unwissenheit der Menschen zurückzuführen, also Mangel an Erkenntnis, Mangel an Verständnis und Entwicklung. Und das ist die evolutionäre Entwicklung des Menschen, die einfach noch Zeit braucht. Die Evolution ist noch nicht so weit, bis der Mensch einfach sich so weit entwickelt hat, dass sich alles ins goldene Zeitalter entwickelt. Und dann ist die Lösung natürlich von den Menschen klar. Der Mensch fängt an, durch die Jahrhunderte hindurch endlich in sein Eigentum zu kommen, endlich die alten Ketten abzulegen, die er früher gehabt hat, die Vielgötterei, und zu erkennen, dass eigentlich der Mensch selber in seiner Lebenselan selber eigentlich eine schöpferische Tätigkeit hat, selber vielleicht auch Gott sein kann. Der Mensch besitzt in sich selbst die Macht, alles aufwärts, vorwärts und voranzubringen. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Der Fortschritt, der Vormarsch bringt uns Rettung, wird dann gesagt. Und weil es manchen nicht schnell genug geht, weil das ja zu lang dauert mit der Evolution, sagen die Menschen, man darf sich nicht darauf ausruhen. Wir müssen aktiv werden. Wir müssen den Vernunft in der Lage sein, durch Erziehung und durch Schulung Menschen dazu zu bringen, dass sie endlich einmal zu dem werden, was sie eigentlich sein sollen. Erziehung, Bildung. Das ist die Lösung. Der Trost und der Hoffnung ist der Fortschritt, Evolutionsprozess, dass der sich endlich weiterentwickelt. Und dazu müssen wir den Wege bereiten, Wissen, Kultur, Bildung fördern. Das ist der Gedanke von vielen Menschen. Aber heutzutage stellen wir fest, verlieren die Menschen den Glauben an die Wissenschaft. Sie verlieren das Vertrauen an der Erkenntnis und an der Gelehrsamkeit. Sie zweifeln an die Fähigkeit, weil sie in der realen Weltlage keinen Fortschritt, sondern einen Rückschritt feststellen. Das ist ja gar nicht so, dass wir wirklich fortgeschrittener sind. Und erstaunlicherweise kommt der Animismus, die viel Götterglaube, wieder mehr und mehr hervor im Leben. Wir haben heute ein Flickles-Teppich Religion. Jeder bastelt sich seine Religion, wie er sich für richtig hält. Man nimmt ein bisschen was von dem und ein bisschen was von dem und tut was von dem rein. Das ist jetzt meine Religion, meine Glaubensüberzeugungen. Und das ist erstaunlich, weil sich der Mensch eigentlich jetzt wieder rückentwickelt. All diese Theorien sind das Gegenteil aber von dem, was Paulus uns hier in unserem Text in Epheser 6 lehrt. Unser Kampf, heißt es, ist nicht wieder Fleisch und Blut. Das Problem liegt nicht nur auf der menschlichen Ebene. Der Mensch ist nicht nur das Symptom der Krankheit. Er ist nicht die Wurzel und die Ursache unserer Probleme. Die Ursachen und die Wurzeln liegen viel, viel tiefer. Und das Fazit, die Grundannahme, dass wir lediglich gegen Fleisch und Blut ankämpfen müssen, ist falsch. Im Mittelalter hat man das gedacht. Man muss alle Hexen bekämpfen und gegen Fleisch und Blut ausschlagen. Fatal. Und das im Namen der Kirche. Deshalb helfen menschliche Mittel, helfen menschliche Programme, helfen Lösungsvorschläge von Menschen uns nicht weiter. Der Gedanke und der Glaube, dass natürliche Menschen zeigt niemals, dass wir uns höher entwickeln, dass wir ein höheres Wesen werden, dass wir unsere Probleme selber in den Griff kriegen können. Und der Grund ist, dass das Geistliche wird nie bei den Menschen in Erwägung gezogen. Das ist aber ein Grundelement, was uns die Schrift aufzeigt. Unser Kampf. Und der letzte Punkt, der Weg zum Ziel. Paulus' Argumentation geht ja so. Was ist eigentlich das größte Ursache unserer Probleme? Und dann sagt er, es ist nicht der Mensch. Und deswegen sollen wir nicht gegen den Menschen kämpfen. Aber er sagt uns jetzt in einer vierfachen Weise, was das Problem ist. Viermal sagt er, unser Kampf ist gegen den Teufel mit seinen unsichtbaren Kräften und Mächten. Und er drückt sich so aus, weil er uns aufrütteln möchte. Er betont die Vielschichtigkeit, die enorme Macht, die hierarchische Struktur der unsichtbaren geistlichen Mächte. Der Feind, sagt er, ist real. Er ist nahe und greift dich von allen Seiten an. Unser Kampf ist gegen die Mächte, strategische Befehlshaber des Reiches. Das Böse hat ein Reich. Unser Kampf ist gegen die Gewalten als ausführende Organ mit großem Einflussbereich. Unser Kampf ist gegen die Weltbeherrscher der Finsternis. Das ist die Macht, die global ist, die Finsternis, ein finsternes System hier auf Erden installiert und den Zeitgeist von uns Menschen steuert. Unser Kampf ist gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Und das ist ein Fundament und tiefer Ursprung des Bösen, um die es hier geht, in der unsichtbaren Dimension. Und das ist die Realität, von dem Paulus hier spricht. Diese Lehre, die Paulus hier lehrt, wird aber leider in der heutigen Welt verlacht, verspottet und nicht mehr ernst genommen. Menschen, die nicht an Gott glauben, sind nur konsequent, wenn sie auch nicht an den Teufel glauben. Aber die heutige Not ist, dass auch immer mehr evangelikale Christen nicht mehr an die Tatsachen der Lehre, die was Paulus hier spricht, glauben. Und das ist eine große Gefahr. Und die Lehre, die Paulus uns über die bösen Mächte gibt, die wird auch immer seltener darüber gepredigt. Warum ist aber diese Lehre für uns heute Morgen und uns generell wichtig? Wenn wir diese Lehre nicht haben, wenn uns die Bibel nicht immer wieder aufrüttelt, dann werden wir als Christen in einen tiefen Schlaf verfallen und nicht mehr bereit sein, zu den Waffen zu greifen, von denen Paulus spricht. Was ist also die Lösung darauf? Die ganze Sache des Glaubens an die geistlichen Bosheit der Himmelswelt ist letztendlich ganz einfach das Problem des Glaubens an ein geistliches Himmelreich überhaupt, dass die Christen aufgegeben haben, an ein geistliches Himmelsreich zu glauben. Was hast du für Glaubensüberzeugungen? Glaubst du noch an diese geistliche Himmelswelt? Viele Christen haben das Christentum zu einer moralischen, ethnischen Lehre reduziert. Er glaubt vielleicht noch an den Heiligen Geist, aber an böse Geister. Wer glaubt denn heute noch an sowas? Das Problem ist aber nicht nur der Unglaube an den Teufel, liebe Geschwister, sondern es ist der Glaube an die Autorität der Heiligen Schrift selber. Wenn ich nicht mehr an den Teufel glaube, dann vertraue ich auch nicht mehr auf das, was Paulus und die Schrift uns sagt. Und das ist das eigentliche Problem. Das Problem, dass ich dann vielleicht nicht mehr an die Jungfrauengeburt glaube. Das Problem, dass ich vielleicht nicht mehr an die stellvertretende Sühneopfer Jesu Christus glaube. Und. Glaubst du noch an die endgültige Gültigkeit der Autorität der Offenbarung Gottes? Glaubst du noch allein die Heilige Schrift als Quelle der göttlichen Offenbarung? Das ist zählt, oder? Vertraust du lieber dir selber und deinem Verstand? Ein Glaube an die biblische Lehre von Sünde und dem Bösen ist aber absolut notwendig für uns als Christen. Denn sonst kannst du dir niemals die Frage beantworten, weswegen musste Jesus Christus auf die Erde kommen? Aus welchem Grund ist er hier auf die Erde gekommen? Und wir finden Antworten in der Bibel. Ich schlage mal mit euch auf, 2. Kolosser 2, Vers 15. Gäbe es diese geistliche Welt nicht, hätte ja der Herr Jesus vielleicht auch gar nicht auf die Erde kommen müssen. Gibt es sie, dann müssen wir auch darin was finden, warum er hier auf Erden gekommen ist. Und da lesen wir in Kolosser 2, Vers 15. Er, also Gott, hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm, in Jesus, hat er den Triumph über sie gehalten. Also auch hier wird es erwähnt, dass Jesus Christi der Sieger ist über diese bösen Mächte und dass er deswegen hier auf Erden gekommen ist, das wir oftmals vergessen. Oder schlagen wir mal weiter zurück und gehen in Lukas-Evangelium. Schlagen wir Lukas 11 auf und lesen die Verse 21 und 22, Lukas 11, wo der Herr Jesus uns von diesen Mächten auch erzählt. Und in 21, 22 lesen wir: Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so ist seine Habe in Frieden. Und der Starke ist hier Satan gemeint. Wenn ein Stärkerer als er über ihn kommt und ihn besiegt, so nimmt er seine ganzen Waffenrüstung weg, auf die er vertraute, und seine Beute verteilt er. Der Stärkere, damit ist der Herr Jesus gemeint. Und der Herr Jesus sagt hier ganz klar, dass diese Macht der Finsternis, dass es den Teufel gibt, dass er real ist. Aber der Herr Jesus hat ihn überwunden. Wer also die biblische Lehre vom Heil und von der Rettung verstehen will, wer sie vollumgänglich glauben will, aber den Teufel als eine reale Person ablehnt, der hat leider kein volles Evangelium. Kommt zum Schluss. Was Paulus uns hier über die bösen Mächte lehrt, mag für manche deprimierend erscheinen. Dabei müsste das gar nicht. Für mich ist das eine tröstliche, freudige Lehre überhaupt. Es wäre traurig, darüber nichts zu sagen. Es ist befreiend, die Ursache und die Diagnose all meiner Probleme zu kennen. Wenn ich weiß, was meine Probleme sind, dann kann ich doch darauf reagieren, weil ich jetzt weiß, wie man jetzt eine Behandlung angehen kann. Glücklicherweise führt uns die Lehre der Bibel mit der Ursachenforschung auch hin zu einer heilenden Quelle der Kraft, haben wir heute schon gesungen, Quelle des Lebens und des Sieges. Und schenkt Zuversicht und Gewissheit hier in dieser Welt, wo genau das nicht zu finden ist. Somit kann ich sagen, ich kann stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke sein in Christus. Ich kann die ganze Waffenrüstung, die Gott mir zur Verfügung stellt, für mich in Anspruch nehmen, ergreifen und widerstehen dem Feind. Der Teufel ist zwar ein mächtiger Feind, aber auch ein bereits besiegter Feind. Und Jesus hat mit dem "Es ist vollbracht" den tödlichen Schlag gegen ihn schon errungen. Das müssen wir nicht machen. Unser Auftrag ist es nicht, den Sieg neu zu erkämpfen, sondern nur uns in seinen Sieg einzureihen. Dem Feind zu widerstehen, das eroberte Land, das der Herr Jesus für uns erobert hat, nicht wieder abzugeben. Und mein Glaube heißt, in der Abhängigkeit, in der absoluten Abhängigkeit in Jesus Christus dem Feind gegenüber stand zu halten. Und es muss kein aggressiver Kampf sein, sondern es ist ein Verteidigungskampf. Und eine Sache, die wir halt nie vergessen dürfen, ist, dass wir in einem passiven Widerstand zum Feind stehen und dass wir nicht gegen Fleisch und Blut ankämpfen sollen. Das hat uns Paulus ganz, ganz, ganz klar gesagt, sondern gegen die bösen Mächte der geistlichen Welt. Amen.